Eishockey-Podcast.
Ja, und da sind wir schon wieder, Bulli, der Eishockey-Punk-Cast, Ausgabe 104. Und da wir heute sehr viel zu besprechen haben, spielen wir auch nicht lange herum, denn gleich zu Beginn begrüße ich den Mann, der schon zum Inventar bei Bulli gehört, wenn es um internationales Spitzen-Eishockey geht. Er ist ein Kenner der Szene und hat einen ausgezeichneten Musikgeschmack. Herzlich willkommen, Marco von den Hockey Marshals. Hi.
Hallo, vielen Dank.
Und dann feiert er heute seine Premiere, ebenfalls Crewmitglied bei den Hockey Marshals. Für Aufsehen sorgte einer seiner letzten Podcasts und trendete tagelang bei Twitter seine Aussage: Wer Fan der Vegas Golden Knights ist, hat Eishockey nie geliebt. Darüber gilt es natürlich zu sprechen. Hallo Ralf.
Hallo und danke ja, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ja, sehr gerne doch und eine sehr interessante Runde und ihr habt ja zahlreiche Fans, ihr habt ja bis zu 10.000, 100.000 Follower, aber es soll trotzdem Leute geben, die euch noch nicht so richtig kennen. Erklärt uns doch mal, wer sind die Hockey Marshals und was treibt ihr so?
Ja, also wir schauen uns hier an und zeigen aufeinander. Ja, die Hockey Marshals, das ist tatsächlich, du hast ja vorhin schon angesprochen, es ist tatsächlich daraus geboren, eigentlich tatsächlich die Hockey Marshals aus was für einer Musikszene ich komme, kommen eigentlich auch die Hockey Marshals. Jetzt nicht, weil der Ralf, Andi und der Christian so große Punkrocker sind, wobei der Fuzzi ist tatsächlich auch ein Punkrocker. Entschuldigung, jetzt habe ich deinen Spitznamen verraten, Christian. Der Christian,
das können wir rausschneiden.
Das werden wir nicht rausschneiden. Nein, der Christian ist der Fuzzi für mich, der weiß ja auch, wo es herkommt, von guten alten Eishockey-Zeiten in Oberhausen. Und ich hatte damals tatsächlich einfach das Bedürfnis, es gab so viele, so viel Presse darüber, wie wenig Presse es übers Eishockey gibt. Spieler haben sich beschwert und Fans haben sich beschwert. Und ich glaube, wir waren zu der Zeit ja auch nicht die Einzigen mit der Idee. Es sind ja viele Podcasts entstanden oder viele Fanseiten, sage ich mal. Und es war so eine Zeit, wo man sich gedacht hat, ja, okay, über meinen Lieblingssport wird einfach viel zu wenig berichtet. Ich will mich aber nicht in die Ecke setzen und rumheulen. Wir machen es jetzt einfach selber. Also da kommt so die Do-it-yourself-Punkrock-Attitüde so ineinander. Und dann habe ich tatsächlich aus einem Urlaub, ich war auf jeden Fall nicht im Lande, habe ich einfach mal, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die haben wir natürlich auch immer noch, mit ein paar Eishockey-Verrückten, habe da reingeschrieben und habe einfach die Idee vorgestellt, habe gesagt, wer hat Bock? Und eine halbe Stunde später hatten wir die Truppe auch zusammen. Der Rest hat bis heute keinen Bock, aber wir anderen haben das gut auf die Beine gestellt. Und wie gesagt, an dieser Stelle, weil wir werden das öfters mal gefragt, der Christian ist noch fester Bestandteil der Hockey Marshals. Aber wie das so ist, ne, das, wie jetzt gerade beim Andi, dann kommt mal ein Kind dazwischen. Und dementsprechend, also wir sind immer noch zu viert, auch wenn man aktuell immer noch drei Leute mehr oder weniger wahrnimmt und aktuell nur den Ralf und mich.
Okay. Jetzt habt ihr ja dieses YouTube-Format gewählt. Jetzt die letzten Folgen habt ihr als Podcast aufgenommen, weil Andreas ja wohl euer Videomeister ist. So kann man das eurem Podcast entnehmen. Warum YouTube? Wieso als Videoclip? Gibt es da irgendwie eine Begründung für oder war das einfach
das, so? Das war eigentlich Zufall, also Marco hat schon angesprochen, wie das Ganze entstanden ist. Ich weiß auch damals, ich saß auf der Couch und dann kam so die Idee und dann, ja, ich hätte auch Bock. Ich glaube, das kam einfach dadurch, dass Marco Andi so mit Videoschnitt etc. sich gut auskennt und dann einfach, wir hatten das Thema Podcast durchaus auch in Erwägung gezogen, aber irgendwie haben wir da nicht groß drüber nachgedacht und wir hatten dann auch direkt so Idee so mit Studio und bla und blub. Also wir sind da direkt in die Vollen gestartet und hat auch nicht lang gedauert. Wir haben, glaube ich, 2 Wochen später haben wir uns zusammengesessen und dann haben wir uns ein paar Sachen zusammengekauft. Jeder hat so ein paar Sachen von zu Hause mitgebracht, die haben wir an der Wand getackert und dann hatten wir uns so eine Art Garage zusammengezimmert und dann hatten wir ein paar Videos abgedreht. Und das machen wir halt bis heute. Und wenn jetzt der Andi nicht gerade raus wäre, und wir haben jetzt die letzten Wochen und Monate tatsächlich sehr wenig gemacht, was für uns alle auch ziemlich schade ist, weil uns macht das halt Spaß. Also, brauche ich dir nicht sagen. Das ist halt ein Thema. Man redet über das, was man halt liebt in der Hinsicht. Wir lieben alle den Eishockeysport, deswegen ist das ja auch so, dass wir das gerne machen. Deswegen sind wir jetzt froh, dass wir gesagt haben, weißt du was, Andi, dann halte ich einfach raus, mach erstmal, dass du privat so wieder, also nicht klarkommst, er ist ja alles super bei ihm, aber da er alles über die Bühne gebracht hat, wir machen jetzt die Tonschiene und haben jetzt die ersten zwei Podcasts abgedreht. Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, aber Video bleibt definitiv Bestandteil, weil wir halt auch gerne Außentermine machen mit Interviews. Und das wollen wir jetzt, wenn diese ganze Pandemie-Sache auch mal irgendwann mal komplett vorbei sein sollte, dann wollen wir da auch wieder ein bisschen mehr angreifen.
Genau, genau. Genau, das sind die Punkte. Ich glaube tatsächlich, wir haben das Videoformat, das, was der Ralf meinte, die ganzen Fanutensilien, die wir da in die Räume geschleppt haben. Ich glaube, die wollten einfach mal gezeigt werden und wir dachten halt, Tonspur, alles super, aber wir hatten halt ein paar Ideen, was der Ralf halt sagt, was man da halt auch machen könnte von Anfang an, dass das dann ja am Anfang so gut geklappt hat, bis wir von der Pandemie ein bisschen ausgebremst worden sind. Das war gut. Ich denke jetzt für die ein oder andere Folge, also so das, was jetzt wir jetzt beispielsweise die letzten beiden Folgen, die Ralf und ich als Podcast gemacht haben, da brauchst du kein Video für. Da weiß ich halt auch nicht, ob es so spannend ist, uns einfach nur beim Labern zuzugucken. Aber ich denke mal, wir werden so in Zukunft so einen Hybriden fahren. Also da, wo wir das Bild nicht brauchen. Also ich meine, wir haben ja mit dem Podcast, wir haben die Tonspuren ja schon seit ein paar Folgen hochgeladen. Das sind jetzt die ersten beiden Folgen, wo es kein Bewegtbild dazu gegeben hat. Ne? Ja. Dass wir definitiv wiederkommen, wenn wir den Andi wieder dabei haben. Aber wie gesagt, ich denke mal, wir werden uns einfach in beiden Welten bewegen, denn beispielsweise, ich meine, ihr und wir sind ja da Partners in Crime, wenn wir zum Beispiel nur mal ans Thema Para-Hockey und all sowas denken. Und da finde ich es aber eigentlich auch ziemlich cool, den Leuten einfach auch direkt Bewegbilder dazu zu zeigen. Direkt auch die Spieler so ein bisschen in den Interviews, dass man dann auch direkt weiß, wer spricht da. Das finde ich super spannend und finde ich einfach auch tatsächlich super wichtig, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen blöd ist, wenn man über sein eigenes Projekt spricht. Denn das sind einfach fantastische Sportler, die einfach viel zu wenig Bühne bekommen in der breiten Medienlandschaft. Und dementsprechend bin ich da auch sehr stolz drauf, was wir, dass wir da eine kleine Bühne geschaffen haben. Klar, es ist ein erlesener kleiner Kreis. Du hast ja vorhin so ein bisschen von den Zahlen gesprochen. Die muss ich leider, du bist nah dran, aber knapp daneben, ein bisschen widerlegen.
Ah, okay.
Weißt du, das ist für mich immer noch ein Unterschied, ob es am Ende dann 300 Leute gesehen haben oder halt keiner. Ne? Mhm. Und ich denke mal, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, deswegen.
Ja, das muss man sagen, es ist ja die Leidenschaft, die das Ganze so ein bisschen am Leben hält. Und was uns bei euch mal auffällt, diese, nicht Detailversessenheit, sondern dieses, dass ihr ziemlich viel wisst über die NHL. Also das ist ja nicht so, Toronto ist cool, weil die ein cooles Trikot haben. Da kommen immer Fakten hinter, da kommen Zahlen dahinter, also richtige Recherche. Und das darf man auch nicht runterfallen lassen. Also das macht immer super viel Spaß, euch zuzuschauen oder zuzuhören. Also nochmal hier ein ganz kleines Dankeschön an eure Folgen, sowohl als Video, so auch als Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ich denke, das ist tatsächlich, wir fühlen uns manchmal so, da ist natürlich nichts, wir sind keine Vollprofi-Experten, denn wir machen das alles nebenbei. Da ist auch manchmal ganz schön gefährliches Halbwissen mit dabei, muss man auch mal sagen. Ich glaube aber, deswegen, man kann von uns beispielsweise auch nicht erwarten, dass wir alle 32 Teams gleich gut abdecken können. Also wir 32 Teams, weil wir ja schon sehr NHL-fokussiert sind. Aber klar, der Ralf ist eingefleischter Avalanche-Fan, ich bin eingefleischter Kings-Fan. So bringt jeder natürlich so seine Division. Wir sind da sehr westlastig jetzt in dieser Runde hier von den Hockey Marshals. Aber der Andi dann mit Pittsburgh, das ist, wir interessieren uns einfach dafür. Und das war halt auch Teil der Grundidee. Wir wollen natürlich gar nicht, also wir sehen uns nicht als Experten in dem Sinne, sondern wir sehen uns als Fans, die einfach so einen Fan-Talk machen wollen. Also wir haben uns damals auch gedacht, die Leute sollen sich so fühlen, als würden die mit uns am Tisch sitzen und ein Bierchen trinken. Und klar, das Blöde ist, es ist nicht interaktiv. Auch da haben wir viele Ideen, die wir wegen der Pandemie noch nicht so umsetzen konnten. Also wir wären gern viel öfters live gegangen und hätten das tatsächlich gar nicht aufgezeichnet, sondern wirklich interaktiv gestaltet. Aber wie gesagt, wir wollen dieses, Sportexperten gibt es ganz, ganz viele. Und ja, ich glaube, wir haben auch als Truppe ein ganz okayes Wissen über das, was wir sprechen. Aber wir haben nicht den Anspruch, dass das 100%ig korrekt ist, sondern wir wollen einfach von Fans für Fans. Und da wird man sich in jeder Folge, wenn du das Leuten vorspielst, wird es irgendwas geben, wo Leute sagen, ah, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Und was sind das denn für Deppen? Und hatten wir ja auch schon, dass Leute gesagt haben, nee, meine Mannschaft kommt mir viel zu schlecht hier weg. Und im Endeffekt liegt die Wahrheit dazwischen, wie so bei so vielen Sachen im Leben halt.
Okay. Ja, ich glaube, allen wirst du es niemals recht machen können. Und es ist ja eure Meinung, also oder deine Meinung, Marco. Wenn du sagst, Nashville wird diese in der ersten Runde rausfliegen, dann ist das deine Meinung. Das ist ja nicht auch so, dass passieren muss.
Aber so meinen die Leute das, glaube ich, auch gar nicht. Sondern es hören tatsächlich, glaube ich, Leute manchmal mit dem Anspruch, dass wir totale Top-Experten sind und total neutral. Und das sind wir halt nicht. Und das ist aber auch vollkommen okay. Und wenn wir dann mit denen in den Dialog gehen und sagen, ja, okay, so war es gar nicht gemeint, dann ist auch meistens wieder gut. Also wir haben überraschend wenig Probleme mit der Hörerschaft, also irgendwie Anfeindungen oder so. Ich bin echt ein bisschen überrascht. Das ist bis jetzt tatsächlich ausgeblieben. Hätte ich so Social Media mäßig jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt.
Das wollte ich tatsächlich auch ansprechen gerade. Es mag daran liegen, dass der geneigte Eishockey-Fan grundsätzlich meistens, ja, vernünftiger Mensch ist, sag ich mal, also klingt jetzt blöd, aber Eishockey ist halt so ein Wir-Gefühl, da kann man sich mit jedem unterhalten und da sind eigentlich auf gut Deutsch irgendwo alle gleich und ich behaupte, wenn wir das jetzt bei Fußball machen würden oder auch mittlerweile bei der NFL, also Football, hätten wir weitaus größere Probleme. Bei unseren Videos kamen tatsächlich, also Anfeindungen klingt sowieso schon falsch, aber negatives Feedback, wo man uns jetzt irgendwie unser Fachwissen abstreitet oder sonst was, das haben wir in den 4 Jahren jetzt, glaube ich, 2-3 Mal gehabt und gut, kommt man halt, ne, damit muss man klarkommen, aber wie Marco schon sagte, ich habe da auch mit weitaus mehr gerechnet, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Eishockey-Fans generell ziemlich guten Umgang miteinander pflegen.
Ja, ich denke auch, also wenn man sich die deutschen Fans in den Stadien anguckt, es gibt immer mal so ein paar holprige Abende, aber generell muss man sagen, ist es unter den Fans sehr friedlich. Also da sitzen alle Fans nebeneinander und haben gar kein Problem miteinander. Also was im Fußball ja schon fast wieder ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Ne? Also, lassen wir mal vorab. Gerade schon angesprochen, die NHL. Jetzt haben wir den Marco hier, der ist der LA Kings-Fan. Und der Ralf ist Fan der Colorado Avalanche. Jetzt müsst ihr mir auch nochmal erklären, wie seid ihr auf diese Teams gekommen? Wer will anfangen?
Ich lasse dem Ralf jetzt mal den Vortritt, bevor ich hier wieder zu viel laber.
Ja, ich habe wohl so den Weg genommen, den viele genommen haben als Kind. Ja. An der Spielekonsole gespielt und cooles Logo. Und Peter Forsberg ist bis heute mein Lieblingsspieler. Also der hat leider durch Verletzungen eine viel zu kurze Karriere erlebt, hat dann nochmal 1-2 Comebacks versucht, die sind aber mal relativ schnell wieder gescheitert. Aber ja, das kam das eins zum anderen und cooler Name, cooles Logo. Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Ich wohne nun mal nicht in Denver. Wenn ich jetzt in Amerika wohnen würde, dann würde ich, wer weiß wo, in Houston wohnen. Dann wäre ich vielleicht Dallas Stars Fan. Ich wohne in Deutschland, deswegen habe ich keinen Bezug zu den amerikanischen Teams in dem Sinne. Deswegen musste es ja irgendwie so kommen. Ich habe auch keine Verwandten drüben. Deswegen, Logo gefällt mir, alle die Spieler gefallen mir und ja, so hat sich das entwickelt und jetzt würde ich mich schon als Hardcore-Fan seit längerer Zeit bezeichnen,
ja. Ja, krass. finde ich sehr, sehr, sehr stark, also dass man auch so dranbleibt. Auch, ich meine, die Spiele, der geneigte Hörer weiß das ja, die finden hier nicht um 19 Uhr abends statt oder 20 Uhr. Gerade Westernzeit ist, glaube ich, so
3 Uhr. Also die Standard 7 Uhr Spiele sind in Denver, sind dann hier 3 Uhr.
Genau. Und ich weiß nicht, wie intensiv du die Spiele auch guckst oder ob du im Real Life dann nochmal guckst, aber
Pandemiezeit bzw. Homeoffice-Zeit hat sich ein bisschen dahin für mich geändert, dass ich tatsächlich Real Life gucke. Was ich nicht machen könnte, ist, ich guck's abends nach Feierabend Real Life, das würde ich nicht hinkriegen, weil ich auch bei Twitter sehr aktiv bin mit Colorado Content und so. Aber dass ich dann morgens dann einfach sage, ich stehe auf, guck mal nicht aufs Handy und lass das Spiel real life laufen, das klappt. Vor der Pandemie habe ich tatsächlich mir die Nächte um die Ohren geschlagen, aber das war dann teilweise auch anstrengend. Aber jetzt, wo die Playoffs anstehen, da kommen wir gleich zu. Also ich weiß, dass ich am in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch werde ich dann hier schön nachts mich in meinen Keller verziehen und das Spiel live gucken, weil das könnte ich auch nicht. Ich könnte da nicht schlafen und wissentlich das Spiel verpassen. Das würde gar nicht funktionieren.
Na klar. Genau. Und das bringt mich noch zu einem weiteren wichtigen Punkt. Also wir nehmen ja an einem Montag auf. Wenn der Ralf jetzt von Dienstag auf Mittwoch was erzählt, ist das nicht nächste Woche, sondern es war quasi gestern. Also wir veröffentlichen ja am Mittwoch, nur dass der Hörer da nicht jetzt vollends verwirrt ist, was mit dem Spielplan los ist.
Große Hockey-Marshals-Stärke, Uhrzeiten, Daten.
Ich sag schon gar nicht mehr morgen, sondern ich sag schon Dienstag auf Mittwoch. Sonst hätte ich jetzt gesagt morgen Nacht, aber da habe ich ein bisschen schon gelernt, aber war immer noch falsch.
Okay, cool. Ja, Marco, wie schaut es bei dir aus? Warum die Kings und nicht die Ducks?
Okay, gut. Die Ducks gab es da noch nicht. Ich möchte nur hinterher schießen. Der Ralf ist einer der Glücklichen, der für beide Avalanche-Spiele in Finnland Karten hat.
Ja. Gegen die Blue Jackets, richtig?
Genau, Frank. Wollte ich nur mal so die Finger in die Wunde und so, ne? Verstehst du? der Ralf ist hardcore auf jeden Fall dabei. Ich bin Los Angeles Kings-Fan, weil tatsächlich, also ich bin ein bisschen älter als der Ralf, ein bisschen aber auch nur. Bei mir war es der Amiga 500 damals, also auch Videospiele. Und da gab es Wayne Gretzky-Hockey halt so. Und unfassbar faszinierend für mich. Das war so das erste Spiel, was ich gesehen habe und auch lange Zeit haben das ja andere Spiele auch nicht hinbekommen, wo die Spieler das Eis kaputt gekratzt haben. Ne? Also die haben eine Spur hinter sich gezogen. Fand ich unfassbar faszinierend als kleiner Knirps. War da 6, 7 Jahre alt, habe das immer mit meinem Onkel und mit meinem Cousin gespielt. Und dann war das halt so die Frage, wer ist denn dieser Wayne Gretzky? Warum heißt denn das Spiel Wayne Gretzky Hockey? Und dann habe ich von den beiden gehört, halt so, das ist der beste Spieler der Welt. Und ja, wie gesagt, man ist ein kleines Kind gewesen. Für welche Mannschaft spielt er? Los Angeles Kings? Geil. Also war gerade der Wechsel durch. Für mich lange, lange Zeit gab es Wayne Gretzky nur in Los Angeles, halt so. Zeit vorher in Edmonton, die kam dann irgendwann als Jugendlicher dazu. Ah, okay, da gab es noch Jahre vorher. Genauso, das ist 100% auch Teil des Problems, weswegen ich Los Angeles Kings-Fan bin, ist, dass die ja mit dem Gretzky-Trade halt auch auf die Los Angeles Riders-Farben umgestellt haben und weg von den Lakers-Farben gegangen sind. Ne? Also die Kings haben ursprünglich auch in Gelb-Lila, in Los Angeles sagt man, das ist Forum Blue, aber es ist ja nun mal Lila, gespielt. Das hätte vielleicht den kleinen Marco so farbtechnisch im ersten Moment abgeschreckt, aber Schwarz, Silber, geil, sieht cool aus, halt, dann der beste Spieler der Welt. Dann ist man erstmal Fan von der Mannschaft und dann ist man auch dabei geblieben. Da war an die Anaheim Ducks erstmal noch nicht zu denken. Wobei ich auch behaupte, dass es die Anaheim Ducks heute nicht geben würde, ohne den Wayne Gretzky Trade nach Los Angeles. Aber gut, die Ducks werden jetzt nicht mehr meine Mannschaft. Dementsprechend. Aber sie machen ja, glaube ich, zur nächsten Saison einiges richtig, indem sie ihre Trikots ändern. Denn ich finde, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aktuell sind es somit die hässlichsten Trikots, die unterwegs sind.
Aber lustig. Wenn wir beide ein, zwei Jährchen älter wären oder ein, zwei Jährchen eher den Weg an eine Konsole oder eine Spielkonsole oder Computer gefunden hätten, dann wäre der Marco jetzt vielleicht Oilers-Fan und ich Vielleicht Quebec-Fan, vielleicht ganz was anderem. Das weiß man. Das sind einfach Zufälle.
Aber Entschuldigung, Quebec wäre es ja jetzt immer noch bei Colorado.
Ja, nein, ich meine,
du bist immer noch in Denver.
Ich meine, ich wäre halt Quebec-Fan geworden, aber ich behaupte, wie du schon sagst, das Quebec-Logo hätte mich jetzt als Kind nicht so gereizt. Dann wäre ich jetzt, weiß ich nicht was, Flyers-Fan zum Beispiel.
Oder Fan der Kölner Haie, was ja noch viel schlimmer ist.
Ja, und jetzt
Ja, cool. Das ist immer so eine Sache der Ästhetik der Trikots. Das finde ich auch mal ein ganz spannendes Thema. Es gibt so richtig Logos, wo du denkst, boah, das ist Eishockey, das passt hier, Pittsburgh oder so. Oder Colorado oder die LA Kings oder so. Und dann hast du die Edmonton Oilers. Ich glaube, das ist eines der unsportlichsten Sportlogos, was ich jemals gesehen habe.
Finde
ich jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es.
Ich habe das schon mal gelesen.
Okay, orange.
Aber ich finde die Oil auch, die benutzen ja auch orange, wie die Ducks halt so, ne?
Ja.
Und die Ducks werden ja wohl, wie ich es gehört habe, in der nächsten Saison ihre drittes Trikot, also auch das orangefarbene, aber mit halt dem Mighty Duck drauf, für nächste Saison wohl als Heimtrikot benutzen. Das sieht tatsächlich besser aus als dieses Schwarz und dann mit Orange abgesetzt. Also es ist gar nicht die Farbe, die mich stört. Mhm. Ich finde das Oilers-Logo gar nicht schlecht. Also es ist für mich ein klassisches Sportlogo. Aber gelesen habe ich das auch schon, dass das irgendwie kein Sportlogo sein soll. Aber wäre jetzt bei mir nicht vorgekommen. Also.
Okay, ja. Und da gab es noch ein anderes Logo-Update. Die Washington Capitals, die werden zurückkehren zu ihrem Sinkflugadler. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, letzte Tage. Die ändern auch ihr Jersey für nächste Saison. Aber das ist nächste Saison. Wir haben jetzt noch was ganz Schönes vor uns, nämlich die schönste Jahreszeit für uns Eishockey-Fans. Die Playdowns. Nein, natürlich die Playoffs. Und darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Wir werden jetzt nicht jede Partie durchgehen, denn wir haben uns jetzt für drei Teams entschieden, wo wir so ein bisschen Fokus drauf legen wollen. Das sind einmal natürlich die Colorado Avalanche, die LA Kings und meinerseits die Florida Panthers, weil mir wird irgendwie nachgesagt, ich sei Fan der Florida Panthers. Ich weiß nicht warum. Irgendwie kam dieses Gerücht auf und ich mitgehangen, mitgefangen.
Die Folge wird jetzt nichts Gegenteiliges bewirken. Da wird man eher noch mehr davon ausgehen, dass du Panthers-Fan bist.
Diesem Schicksal muss ich mich jetzt ergeben. Das ist halt so. Was soll's. Aber trotzdem wollen wir euch noch die Partie nicht vorenthalten. Und zwar im Osten ist das Toronto gegen Tampa Bay, Carolina gegen Boston, die New York Rangers gegen Pittsburgh, Florida Panthers gegen Washington. Und im Westen ist es Minnesota gegen St. Louis, Edmonton, da sind sie wieder, gegen die LA Kings, da sind sie auch wieder, Colorado gegen Nashville und Calgary gegen Dallas. Und als diese Paarung klar waren, dachte ich mir, da ist eigentlich keine Partie, die irgendwie Langeweile verspricht. Ich weiß noch, letztes Jahr, da gab es die Paarung Carolina gegen Nashville. Und das war so vom Namen her für mich persönlich so Spannungslevel Bundestagsdebatte über Impfpflicht. Also ganz, ganz schwer. Ich weiß nicht, wie seht ihr dieses Jahr die Paarung? Jetzt mal ganz von abgesehen, von welchen Teams ihr Fans seid.
Absolut spannende Serien dabei. Lustigerweise die Serie, die du angesprochen hast, die war letztes Jahr. Vielleicht vorab wusste man nicht genau, was kommt, aber ich erinnere mich noch an die Spiele. Da waren richtige heiße Partien dabei. Die Serie hat richtig Spaß gemacht. Ja. Heißt ja eigentlich nur, egal was vorher ausgemacht ist, am Eis sieht es dann immer anders aus oder kann es anders aussehen. Aber dieses Jahr definitiv richtig, richtig gute Serien. Tampa Bay gegen Toronto, das wird richtig, richtig... Ja. Das ist jetzt absolut das falsche Wort. Ich will jetzt nicht Krieg auf dem Eis sagen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das wird brutal. Und auch sonst haben wir, wir haben ja, Marco und ich haben ja schon über die Playoffs gesprochen in unserem Hockey Marshals Podcast und wir hatten fast alle Serien, wo wir sagen, ja, das müsste eigentlich über 6-7 Spiele gehen, außer vielleicht ein, zwei Serien. Und da glaube ich tatsächlich dran. Da sind ein paar richtig heiße Dinger dabei.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe ganz anders Bock dieses Jahr. Also ich glaube, bei den NHL-Playoffs sind immer alle Partien geil. Natürlich hat man immer, ich weiß, was du meinst mit Carolina gegen Nashville, da muss man natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Auch da gibt's Fans da draußen, auch wenn die vielleicht nicht in der breiten Masse sind, in Europa. Aber ich weiß nicht, wie, ob das was, ich glaube tatsächlich, dass es nichts damit zu tun hat, dass LA in den Playoffs ist, sondern ich muss tatsächlich sagen, ich war dann doch jetzt in der Nachbetrachtung, so heiß ich, wie ich letzte Saison drauf war, diese Special Divisions zu sehen, umso mehr Bock hat es dann doch dieses Jahr gemacht, irgendwie wieder gefühlt alle Teams vernünftig zu sehen, alle gegen alle. Und das hat letztes Jahr, muss ich ehrlich gestehen, ich hatte letztes Jahr zu den Playoffs noch nie so wenig Bock auf NHL-Playoffs. Und das ist dieses Jahr wieder ganz anders. Und das hat nicht nur was mit der Playoff-Teilnahme der Los Angeles Kings zu tun. Weil das gab es da vor ein paar Jahre halt auch nicht.
Ich denke mal auch, es wird auch viel damit zu tun haben, dass die Hallen wieder voll sind. Also wenn du an diese Bubble-Lösung denkst vom letzten Playoffs, man war froh, dass Eishockey gespielt wurde, aber machen wir uns mal nichts vor, ohne Fans macht das keinen Spaß. Also selbst als neutraler Zuschauer.
Nee, das ist...
Das war aber vor zwei Jahren.
Letztes
Jahr war ja bis...
Aber letztes Jahr war zum Beispiel Toronto hat, glaube ich, noch in der leeren Halle gespielt. In Montreal wurden dann in den letzten Spielen zumindest Fans
reingelassen. Da wurden die ersten 1.000 reingelassen für Ticketpreise unter 5.000 Euro, Dollar.
Und parallel in Vegas war ab Spiel 1 die Halle voll. Das war ja dieses, was man nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber gut, verschiedene Länder, verschiedene Regeln. Voller Hallen, Playoff-Hockey, das geht Hand in Hand.
Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Wir starten mal in diese Teamanalyse und ein Bully-Mitglied, was leider nicht dabei sein kann, hat uns eine Sprachnachricht hinterlassen.
Servus, Helmut hier. Ja, ich wäre heute gern dabei gewesen bei euch bei der Runde über die NHL zu sprechen. Aber der Terminkalender der DL hat es leider nicht möglich gemacht. Ich bin jetzt gleich auf dem Weg nach Berlin zum DL-Finale. Berlin gegen den ERC Rapper München. Ja, ich habe aber trotzdem ein paar Fragen an euch. An dich, Marco, an dich, Ralf. Fangen wir mal gleich an. Marco, die LA Kings haben es ja in die Playoffs geschafft. Findest du das gut? Ist das jetzt der nächste Schritt für dich in der Entwicklung der Kings? Oder hast du gesagt, oder sagst du ja hier ein bisschen zu früh?
Jetzt seid ihr in die Playoffs gekommen, wo du eigentlich gar nicht so richtig Hoffnung hattest auf die Playoffs, richtig?
Ja, ich hab vor der Saison gesagt, die Kings werden bis zum Schluss mitspielen um die Playoffs. Und die Pacific ist die schwächste Division, da stehe ich auch weiterhin zu. Ich glaube, das hat man auch gesehen dieses Jahr, dass es die schwächste Division war. Und dass da Vegas rausfällt, ist natürlich die Überraschung gewesen. Die Kings haben so gespielt, wie ich es erwartet habe. Ich mache es jetzt gar nicht dran fest, ob die eine Runde weiterkommen, ob die keine Runde weiterkommen. Die Saison war sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden. Ich wollte in LA jetzt nicht den Herrn Wright im Sommer draften, denn das hätte bedeutet, man hätte eine ganz, ganz schlechte Saison gespielt. Und wäre wieder unten drin gewesen. Nein, also die Kings sind, selbst wenn man in die AHL guckt, Ontario ist auch schon lange für die Playoffs qualifiziert. Die haben jetzt ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie viele Spieler an Los Angeles abgeben mussten, als da so ein bisschen die Verletzungsmiserie gegriffen hat. Aber beide Teams, also NHL als auch AHL für die Playoffs qualifiziert, in beiden Teams spielen sehr, sehr viele junge Spieler. Ich bin absolut zufrieden. Die mussten jetzt allerdings auch den nächsten Schritt machen. Manche haben den gemacht, manche haben ihn noch nicht gemacht. Also da ist halt auch, muss man auch sagen, der eine oder andere auf der Kippe wird es tatsächlich ein NHL-Spieler, wie die Karriere eigentlich hätte sein sollen, also was die Erwartungen gewesen sind, oder wird es tatsächlich am Ende eine AHL-Karriere. Aber als Team insgesamt hat LA das nach ihren Möglichkeiten gemacht, haben eine gute Saison gespielt und ich bin absolut zufrieden. Und alles, was jetzt kommt, ist einfach mal wieder dabei sein. Und, glaube ich, für die jungen Kerle unfassbar wichtig. Ne? Und man geht jetzt rein in die Playoffs. Drew Doughty wird kein Spiel mehr machen dieses Jahr. Ja. Also einer der großen Stars und der Star in der Verteidigung ist nicht mehr da. Und da spielt dann auf einmal, Gruß an den Helmut, John Dursey, der aus dem Muzzin Trade irgendwann gekommen ist, spielt als Rookie erste Reihe Verteidigung. Und das kann für die Entwicklung natürlich alles andere als schlecht sein. Ne? Also die spielen jetzt in der heißen Phase mit sehr, sehr wichtigen Minuten. Und das wird die Kings in den nächsten Jahren nicht schwächer machen, was jetzt gerade passiert.
Okay, ich bin auch gespannt, was die Kings machen. Meinst du denn, das könnte mal so einen Push geben? Oder meinst du, jetzt in der ersten Runde machst du gar keine Illusion, dass er irgendwie...
Ja, ich sag mal so, die Serie gegen Edmonton dieses Jahr war eng. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass das total klar ist. Und Edmonton ist jetzt natürlich auch nicht unbesiegbar. Edmonton ist auf dem Papier die stärkere Mannschaft. Mhm. Wir haben in unserem Hockey Marshals Podcast darüber gesprochen, dass LA eine Chance hat, wenn es Low-Scoring Games wird. Sobald das irgendwie auf und ab geht, ist... Los Angeles hat keine gute Torproduktion. Die Oilers haben die. Was absolut gegen die Kings spricht und gegen diese Theorie ist, dass wir, habe ich heute noch gelesen, seit 26 Jahren die torreichste Saison gesehen haben. Also heißt, alle Teams sind eigentlich, insgesamt hat die Liga so viele Tore gemacht wie seit 26 Jahren nicht mehr. Ich glaube 5,7 Tore im Schnitt, also ist schon fast, also die Zahl roundabout um die 6, wenn nicht so... 5,7 oder 6,3. Der Kopf ist auch noch da, damit es nicht in den Hals regnet. aber roundabout 6 Tore sind gefallen. Und die sind nicht gefallen wegen den Kings. Und wenn da ein Gegner kommt, der diesen Schnitt hochschrauben kann, dann wird es gefährlich. Ja. Ich glaube, dass Edmonton sich durchsetzen wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn du als junger Kerl gegen Connor McDavid, Leon Draisaitl spielen kannst, dann wird dich, du wächst an deinen Aufgaben. Ja, aber wie gesagt, ich sehe es als immer noch als Entwicklungsjahr für den. Also ich sehe die Kings nicht im. Also spätestens in der zweiten Runde wird auf jeden Fall Schluss sein für die Kings. Sonst passiert dann ein großes Märchen. Aber da, natürlich kann man als Kings-Fan sagen, 2012 ist man so eben reingerutscht, ist als Achter reingegangen und ist Stanley Cup-Sieger geworden. 2014 hat man erstmal auswärts 3 Spiel 7s gewonnen und ist dann, aber das ist ein anderes Team. Da waren deutlich mehr Veteranen mit dabei, die einfach eine ganz andere Erfahrung haben als die Kings jetzt. Deswegen, das ist ein Entwicklungsding. Ich denke, erste Runde wird Schluss sein, sonst wird in der zweiten Runde Schluss sein. Alles andere, wie gesagt, nehme ich gerne als Fan. Und wenn ich heute, ich sage jetzt mal wieder, du hast ja gerade schon die Zeit erklärt, wann wir hier aufnehmen. Heute Nacht ist Spiel 1 und um 4 Uhr will ich natürlich, dass die gewinnen. Dann sitze ich nicht da und sage, ich habe ja heute gesagt, das ist ein Entwicklungsjahr. Sobald der Puck gefallen ist, bin ich voll drin. Aber man muss die Sache halt auch realistisch sehen. Und wenn es am Ende nicht für die zweite Runde reicht, alles okay.
Okay. Ja, du hast gerade schon gesagt, das Personal Drew Doughty wird ausfallen. Ein anderer wichtiger Schlüsselspieler hört ja auf nach der Saison, Dustin Brown. Hat mich irgendwie wie einen Schlag getroffen vorige Tage, wo du sagst, guten Morgen, Herr Göbel, das ist eigentlich schon seit längerem klar. Ich bin mir völlig durchgegangen. Und meinst du, sowas kann auch nochmal sowas freisetzen, so eine Meldung, dass ein verdienter Spieler aufhört und dass man jetzt nochmal extra Gas gibt? Ich meine, das ist ja auch solche Spielchen zu den Playoffs, dass man so emotionalen Kick setzt irgendwie, dass man sagt, der ist nachher so nicht mehr da und jetzt ziehen wir nochmal dran gemeinsam, dass wir nochmal irgendwie noch mehr Gas geben.
Ja, das darf man nicht unterschätzen. Das sind so Stories, die ein Team nach vorne pushen können. Dustin Brown, langjähriger Kapitän der Kings. Die werden sich den Arsch aufreißen. Da spielen einige noch mit, die auch ein paar Erfolge mit ihm zusammen gefeiert haben. Und auf der anderen Seite ist das allerdings auch ein Zeichen dafür, weil ich schätze den Dustin Brown so ein, wenn die ganzen Prospects noch nicht ready wären, dann hätte er vielleicht noch ein Jährchen drangehangen in L.A. halt so. Aber ich habe so das Gefühl, der ist mit sich im Reinen und kann echt sagen, ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr hier überhaupt noch einen Platz in der Truppe habe, denn wie gesagt, da wird noch im Sommer der eine oder andere auch nochmal den nächsten Schritt nehmen. Und Dustin Brown kann jetzt nochmal zeigen, was er für ein Leader ist. Aber wie gesagt, man muss die Kirche im Dorf lassen. Nüchtern betrachtet sind die Kings mit das schwächste Team in den Playoffs. Das muss man einfach so sagen, wie es ist.
Okay, interessant. Du sagst gerade, der Nachwuchs, Name, der immer wieder aufpoppt, ist Quinton Byfield. Wie siehst du seine Saison in der Vorrunde? Wie ist so dein Feeling bei ihm?
Der hat eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt und hat sich dann im letzten oder vorletzten Vorbereitungsspiel den Fuß gebrochen. Ist dann natürlich erst spät in die Saison starten können. klar, man guckt auf die Burschen und ist an zwei gedraftet und dann erwartet man auch Wunderdinge. Also ich finde, der hat eine grundsolide Saison gespielt und der lässt auch sein Können aufblitzen. Man darf allerdings auch nicht vergessen, dass Quinton Byfield halt tatsächlich auch eher so ein Zwei-Wege-Spieler ist und jetzt vielleicht auch gar nicht der nächste McDavid oder Dreiseitel wird, der dir die Scorerliste von oben bis unten zerpflücken wird. Aber okay, wir haben gerade davon gesprochen, Dustin Brown hört auf. Das heißt, die ganze Achse, Jonathan Quick, Anze Kopitar, das neigt sich dem Ende zu. Und wenn du einen Ersatz für Anze Kopitar hast, ist das auch gar nicht mal so schlecht, ne? Und das wird seine Rolle werden in Zukunft. Ja. Und dementsprechend alles fein. Der ist ein ganz, ganz junger Mensch und wie gesagt, schwer. Für die Playoffs wird er wohl spielen und schauen wir mal, was er da reißen kann.
Ja, cool, super. Das hört sich ja nach einer ganz zufriedenen Saison an. Ja, ein Team, was noch was vor sich hat, sind die Colorado Avalanche. Und damit kommen wir auch zu Ralf. Und da hat auch der Helmut uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Hören wir doch mal rein.
Die Frage an dich, Ralf. Colorado Avalanche, man hatte das Team ja die letzten Jahre immer als Favorit auch mitgezählt. Verletzungspech und Verletzungsfolgen konnten da ja jetzt nicht dabei helfen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Nashville Predators sind ja in der ersten Runde bei den Avalanche zu Gast. Wie sieht's aus? Was ist deine Einschätzung zu der Serie und generell zu der Situation in Colorado?
Ja, kann ich nur zustimmen. Wir waren, oder Colorado war jetzt letztes Jahr schon Top-Favorit aufgrund der komischen Konstellation mit den Divisions. Spielte man dann in der zweiten Runde gegen Vegas, die mehr oder weniger punktgleich waren. Ich glaube, ein Punkt dahinter. Also zweitbeste Team der Liga spielte dann in der zweiten Runde gegen, war ein bisschen ungünstig. Dann hat man auch einfach nicht mehr performt und war raus. Davor die Jahre, man hört in Colorado oft, oder egal worum es geht immer um zweite Runde, zweite Runde, zweite Runde. Vor 3 Jahren haben sie den als 8. Calgary rausgeworfen. Da haben sie überperformt. Da hätten sie gar nicht in die zweite Runde kommen dürfen. In der Bubble-Saison ist man in Spiel 7 mit Michael Hutchinson angetreten. Ich glaube, 7 Stammspieler waren in Spiel 7 verletzt. Beide Torhüter. Da war dann irgendwann einfach die Luft raus. Letztes Jahr gegen Vegas war dann das erste Jahr, wo man gesagt hat, ja gut, da hat man jetzt in zweiter Runde vielleicht nicht performt, wie man hätte sollen. Aber davor die Jahre will ich einfach nicht dazu zählen. Jetzt ist ein neues Jahr. Ja, Saison war gut. Nashville ist sicherlich ein undankbarer Gegner, was die Mannschaft generell angeht. Aber was bekannt ist, ist, dass UC Saros, die Nummer 1, ist verletzt. Man weiß nicht, wie lange. Er wird wohl im Laufe der Serie dazukommen können, wenn alles super läuft. Im Idealfall ist das Thema dann schon gegessen oder man führt 3-1 oder was weiß ich in der Serie, dann ist das kein großes Thema mehr. Mit UC Saros hätte ich gesagt, wird es eine engere Serie. So sollte es eigentlich, so viel Selbstbewusstsein sollte die Mannschaft haben, kein Problem geben, weil dafür ist man dann doch zu stark und zu gut besetzt.
Das mit dem stark besetzt, das würde jetzt mal so meine Frage aufgreifen. Ihr habt ja Nico Sturm geholt aus Minnesota für Tyson Yost. Wie habt ihr den Trade gesehen? Oder du, explizit du, Ralf?
Erst war ich ein bisschen schockiert, weil Tyson Yost war halt einer, den man gedraftet hat, der dann den Weg in die Mannschaft gefunden hat. Ein absolut sympathischer Mensch. Also ich habe ihn jetzt nie selbst getroffen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Interviews, was man so mitbekommt. Hat mich ein bisschen getroffen, aber ja, Nico Sturm ist aber tendenziell das, was man braucht, weil Nico Sturm ist ein defensiv stärkerer Spieler. Er ist wesentlich besser am im Bullykreis als Vergleich. Tyson Jost ist seines Zeichens auch Center, hat in dieser Saison 39,3% seiner Bullies gewonnen, Sturm 54,6%. Klar, Bullies machen nicht das, sind nicht das Ende vom Lied, aber wenn man, und gerade Sturm spielt nun mal auch viele Defensivdrittel, die Bullies oder auch in Unterzahl, und dann braucht man natürlich einen, der die Bullies gewinnt, weil wenn du dir vorstellst, Tyson Jost hat auch teilweise Unterzahl gespielt, wenn du von 10 Bullies 6 verlierst, dann ist das schlechter, als wenn du von 10 Bullies nur ungefähr 4 verlierst, weil wenn du in Unterzahl einen Bully gewinnst, kannst du den Puck klären, im Idealfall. Also nicht ganz unwichtig. Und auch so, er ist ein bisschen körperbetonter, das fehlte Colorado auch, muss man zugeben. Von daher bin ich mit dem Trade eigentlich ziemlich zufrieden. Er ist jetzt nicht der absolute Scorer, aber er wird ja auch nicht in Colorado in zweiter, dritter Reihe spielen, er wird in der vierten Reihe spielen, er wird PK spielen und dafür ist er genau der Richtige.
Ja, was mir immer aufgefallen ist bei den, gerade bei den Heimspielen von Colorado, wie viel Energie und Wucht und Spielfreude teilweise dabei war. Sei es Nathan MacKinnon, der eine absolute Maschine ist dieses Jahr. Der hat ja mittlerweile einen Schuss wie ein Pferd, wie man hierzulande sagt. Nazem Kadri, der auch irgendwie wieder erblüht ist. Also macht echt Spaß, dazu zu gucken.
Ja, Kadri ist in einem Contract Year, wie man so schön sagt. Der ist nach der Saison unrestricted Free Agent und der hat alles rausgehauen, was er im Tank hatte. War dann jetzt aber auch verletzt. Verletzungen sind immer ein Thema. Alle von den Top-Spielern, MacKinnon, Landeskog war jetzt, glaube ich, 4 Wochen raus, hatte eine Knie-OP. Man war relativ schnell so weit, dass man sagt, nee, uns kann im Westen jetzt nicht mehr viel passieren. Dann machen wir jetzt die OP, bevor nachher in den Playoffs zu Problemen kommt. Der soll aber in Spiel 1 spielen. Aber es sind halt wieder die Verletzungen dabei. Aber du hast, ne, wie du schon sagst, und das sehe ich ja auch, ich habe die ganz fiesen Zeiten ja auch miterlebt, unter anderem die ganz üble Saison vor 5 Jahren, mit 48 Punkten. Und ja, macht schon Spaß, wenn man dann manchmal guckt, und du sagst gerade in Heimspielen, wenn da das Publikum dahinter ist, wenn die dann ins Rollen kommen, blöderweise, es ist jetzt eine Lawine, also passt es in dem Fall, aber wenn die dann halt ins Rollen kommt, dann ist es schon schwer, die aufzuhalten. Das sag sogar ich, und ich bin mehr so der pessimistische Fan, also bei mir ist immer so, tief stapeln, weil man will ja nicht enttäuscht werden, aber die sind schon sehr stark, und Cale Makar ist er ist wohl als einer der beiden Norris-Finalisten neben Josie von den Predators zu sehen. Der macht schon Spaß, also der ist schon, das ist schon, man sollte das Wort Generational Talent nicht sehr oft nehmen, also zum Beispiel bei Connor McDavid kann man es anwenden, und da könnte sein, dass wir da von einem sprechen, also er wird auf die nächsten 10-12 Jahre, wenn jetzt keine Verletzung dazukommt oder wer weiß was, immer zu den besten Verteidigern gehören. Ist absolut Wahnsinn, was der spielt. Und dann hat man Devon Taves dazu, das ist sein kongenialer Partner, die beiden spielen um die 25 Minuten. Und ich muss mal kurz schauen, da gibt's eine ganz tolle Statistik. Die war nach, ich glaube, 79 Spielen, also ich habe jetzt nicht die Endstatistik, aber es gibt eine Statistik, wenn Devon Taves verletzt war, hatten sie einen Rekord von 5-9-1. Also 5 gewonnen, 9 verloren, 1 Overtime. Wenn Devon Taves für Colorado gespielt hat, hatten die einen Rekord von 50-9-5. Also sie haben 50 Spiele gewonnen, 9 verloren und 5 gingen in Overtime. Also quasi ist der Mann, wenn der um Eis ist, ist es eigentlich noch schwieriger. Und der Mann ist jetzt fit, der war ein paar Tage verletzt, der ist fit. Es ist, Stand jetzt für Spiel 1, keiner verletzt. Ja, ich will mal abwarten, wo es hingeht. In zweiter Runde, wenn es denn dahin kommt, wartet St. Louis oder Minnesota, auch schwer unangenehme Gegner. Cup or Bust, sagt man so gern, würde ich jetzt hier fast sagen, alles andere als der Cup ist, wenn du bis Spiel 80 um die President's Trophy mitspielst, kannst du nicht sagen, oh, erste Runde überstehen und dann schauen wir mal. Es wird Zeit, dass wir ins Conference, wenn ich Stanley Cup Finale kommen, und da kann dann alles passieren.
Ja, spannend. Und damit kommen wir auch zu dem Team im Osten, was auch in dieses Stanley Cup Finale möchte und vielleicht klappt das ja mit dem Finale gegen Colorado, und zwar die Florida Panthers. Ja, also ich musste mich ja, wie gesagt, mit diesem Team beschäftigen, warum auch immer, keine Ahnung. Aber siehe da, ganze 58 Siege haben sie geholt diese Saison. 122 Punkte. Also man war das punktbeste Team, also nicht in der Division Conference, sondern in der Liga. Man hat 31 Teams hinter sich gelassen. Und das ist unfassbar, wie viele Spieler da auf einmal explodiert sind, quasi. Also jetzt nur sprichwörtlich, also keine Sorge. Das ist ein volles BB&T Center, die Heimspielstätte der Florida Panthers. Und die Zeiten, wo man Freikarten an Altenheime gegeben hat, die sind definitiv vorbei. Also die Bude ist jetzt immer gerappelt voll. Und es ist wieder auch punktbeste Saison in Franchise-Geschichte. Mehr Punkte hat man noch nie geholt. Und der Erfolg ist so meine Meinung. Ich glaube, der befestigt so den Standort von den Panthers. Ich glaube, wenn die noch so ein paar Jahre rumgedümpelt hätten, ich glaube, die hätten einen Termin bei Gary Bettman bekommen und gesagt, hör mal, ich habe da oben einen Markt in Quebec oder sei es sonst wo, die brennen da drauf, ein NHL-Team zu bekommen. Vielleicht wären die Lichter irgendwann nochmal ausgegangen bei den Panthers. Ich weiß es nicht, wenn sie so weiter rumgeeiert hätten. Aber ja, wie gesagt, sportlich lief es echt top. Und so in der Recherche sind so ein paar Storys wieder hochgekommen, die man irgendwie total vergessen hat. Wisst ihr noch diesen Rapper, der da mit dieser Striptease-Tuse der Vollgas gegeben hat in der VIP-Loge?
Ist gar nicht so lange her.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, Anfang des Jahres war das. Und nebenan stand da Roberto Luongo, hat vor seinen Augen gar nicht trauen. Wahnsinn, es hat natürlich Social Media-mäßig mega was gebracht. Und dann natürlich noch die Geschichte mit Joel Quenneville, der natürlich da von dem Erdbeben in Chicago mitgerissen wurde. Und ja, er war nicht mehr zu halten in Florida. Das war völlig klar, dass er da gehen musste. Und da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, ja, das könnte so ein Knackpunkt werden in der Saison. Aber rein kam ja Andrew Brunette, der da übernommen hat, das Ruder, und hat das ganz gut hinbekommen. Und ja, ich sprach ja schon die Spiele an. Huberdeau, Hubidubidu, 115 Punkte. Barkov, 88 Punkte. Sam Reinhardt, 80 Punkte. Und danach fällt es leider so ein bisschen ab. 75 Punkte, denn der nächste Scorer, ein gewisser Claude Giroux. Das war ja der Transfer in der Transferperiode. Und da wollte ich mal eure Meinung zu diesem Trade erfahren. Was haltet ihr davon, vom Trade nach Florida von Giroux, von Philadelphia? Was war euer Gedankengang?
Ralf, was ist denn da? Da war ja Colorado im Gespräch.
Colorado, ja, Colorado war mit drin. Colorado soll wohl auch das bessere Angebot abgegeben haben, aber Giroux wollte nach Florida. Und ja, er hatte halt diese No-Movement, No-Trade-Klausel im Vertrag. Das heißt, wenn er sagt, ich will da nicht hin, dann kann man da auch nichts machen, in dem Fall. Mhm. Ja, ist natürlich ein Brett, ne? Also die Mannschaft war sowieso schon stark, und Claude Giroux würde jedem Team gut tun. Von daher hat es nicht schlechter gemacht, eher besser.
Ich meine, der Claude Giroux ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also ich glaube, er will unbedingt den Cup haben. So Last Dance-Vibes gehen da so ein bisschen mit. Und ich glaube, in Florida hat er dieses Jahr echt gute Chance. Ich meine, in Colorado hätte er auch dieselben Chancen, glaube ich, gehabt.
Ja, President's Trophy-Gewinner sind sie nicht aus Spaß geworden. Ich hatte es auch vorab schon gesagt, Wahnsinnstruppe. Auch die Verteidigung, Aaron Ekblad, Mackenzie Weegar, das sind ein paar richtig starke Männer da hinten drin. Bobrovsky im Tor. Wenn der zur Höchstleistung aufläuft, dann zur Höchstform aufläuft, dann wird's schwierig für alle anderen. Und das Einzige, was für Florida natürlich ein bisschen ungünstig ist, dass sie in der zweiten Runde, wenn sie denn da hinkommen, auf Tampa Bay oder Toronto treffen. Also das, wer aus der Division lebend rauskommt, der hat es geschafft. Also der ist dann zwar auch nur im Conference-Final, aber da hat er schon einiges vollbracht.
Nö, ich gehe da absolut mit. Glaube allerdings nicht, dass wir beim Last Dance von Giroux sind, sondern ich glaube, der wird noch so seine 2-3 Jahre Ründchen drehen. Ja. Bin gespannt, wo er in der Offseason unterschreiben wird. Ich habe da auch schon mal so Gerüchte gehört, das wäre wohl schon klar. Ich weiß aber tatsächlich gerade nicht, wo. Also hat er wohl klare Präferenzen und einen klaren Plan, was er machen möchte. Lustig fände ich ja, wenn er wieder in Philadelphia unterschreibt, ne? Also, auch das gab es ja schon alles, ne? Dass so Rental-Spieler und dann als Free Agent wieder bei ihrem alten Club unterschreiben. Mhm. Ja, Last Dance sehe ich dann eher bei Joe Thornton, der aktuell ja auch im Kader der Florida Panthers steht, aber keinen Platz im Line-Up hat, dem ich aber sehr gönnen würde, jetzt den großen Wurf zu machen. Und solange er dann nicht dieses tealfarbene Trikot anhat von San Jose, kann ich es ja sogar auch noch gut ertragen.
Ja, das stimmt. Ihr habt gerade schon Aaron Ekblad angesprochen. Der war ja jetzt verletzt und aber wird wahrscheinlich zum ersten Spiel wieder fit sein. Der hat, glaube ich, die letzten 20 Partien musste er aussetzen. Aber es sieht wohl ganz gut, dass er zu den Playoffs wieder dabei sein wird. Und das ist natürlich auch ein Faustpfand, wenn du Ekblad hinten mit drin hast in der Verteidigung. Und ja, und die treffen nun auf die Washington Capitals. Die Capitals, oder gegen die Capitals hat man zwei Spiele gewonnen, eins verloren. Also es gab nur drei Spiele in der Vorrunde. Das letzte Spiel war am 30. November, also ist auch schon wieder ein bisschen her. Die Caps zum Schluss richtig stark, 16 Siege, 5 Niederlagen. Ich bin in Washington so ein bisschen auf das Torhütergespann gespannt, Samsonov und Vanecek, wo es, glaube ich, keine richtige, klare Nummer 1 gibt. Wie seht ihr das in Washington?
Ja, das Ding ist, die beiden sind ganz gut für ein paar Eier. Und das ist natürlich für gegen so ein Team wie Florida, das wird eine Nummer zu groß. Das wird nicht nur an den Torhütern liegen, sondern Florida ist President's Trophy-Sieger und Washington ist dieses Jahr in Anführungszeichen nur ein Wildcard-Team. Klar, Alex Ovechkin ist da, die haben ihre starken Spieler, aber ich glaube, dass Florida, dass die gerade die Goalie-Position Bobrovsky und Spencer Knight gegen Samsonov und Vanecek doch die deutlich stärkere, das deutlich stärkere Duo ist. Und ja, das wird eine eindeutige Kiste, glaube ich.
Ja, ich denke auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass alles andere als Conference-Finale in Florida eine Enttäuschung ist. Also nach der Vorrunde, wenn du punktbestes Team bist, da willst du eigentlich auch nach ganz, ganz weit vorne gehen. Aber es sind halt die Playoffs, das weiß jeder. Frag mal in Tampa Bay nach, die gegen ein Team aus Ohio antreten mussten vor einigen Jahren und da gesweept wurden.
Ja, Wir
und haben 3-0 geführt nach einem Drittel.
Man redet immer über Toronto, dass sie seit 2004 keine Serie mehr gewonnen haben. Florida hat seit 1996 keine Serie mehr gewonnen. Standen da damals im bekanntermaßen Stanley Cup Finale gegen Colorado. Kann sein, dass sie dann jetzt nach 1996 endlich mal wieder eine Serie gewinnen und die dann auch wirklich wieder bis ins Finale vorziehen. Würde mich jetzt absolut nicht wundern, wäre kurios, aber würde mich nicht wundern. Potenzial ist auf jeden Fall da.
Ja, genau, also wie gesagt, Florida gewinnt den Stanley Cup gegen Colorado in zwei Spielen, keine Ahnung, mal gucken. Nein, natürlich nicht. Auf jeden Fall, die Playoffs stehen an, wir freuen uns wahnsinnig und ja, unser Verhinderter Helmut hat natürlich auch noch eine Frage zu seinem Team, die Montreal Canadiens, pass mal auf.
Zum Abschluss natürlich Toronto gegen die Tampa Bay Lightning. Ja, ich bin mal auf eure Einschätzungen gespannt und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Frank, ich hoffe, wir hören uns demnächst oder sehen uns demnächst auch mal wieder persönlich. Bis dann, ciao, ciao.
Ja, also es war doch nicht Montreal, habe ich mich knapp vertan. Also Toronto gegen Tampa. Ihr habt es auch schon in eurem Podcast mal so anklingen lassen. Das ist eine echt knaller Paarung, richtig?
Ja. Ich habe richtig Bock drauf auf die Partie. Ja, ich mache dem Helmut Mut. Ich habe es auch in unserem Podcast ja gesagt. Ich glaube, das ist genau der richtige Erstrundengegner für Toronto, weil eben nicht alle sagen, jetzt müsst ihr aber in die zweite Runde. Also jetzt, glaube ich, gibt es einige Stimmen, die sagen, ja gut, Tampa Bay, zweimaliger Stanley Cup-Sieger hintereinander. Dagegen, die kannst du ruhig ausscheiden. Das nimmt dir einiges an Druck. Wenn Toronto beispielsweise jetzt gegen Washington spielen würde, dann wäre vielleicht eher so dieses so, die Goalies, die muss aber der Matthews mit 60 Buden, die muss er jetzt aber wegknallen, die beiden da. Jetzt läufst du in ein Team, wo, ja, wie gesagt, die letzten beiden Cups gehören denen. Da kannst du ja nicht hingehen und sagen, ja, das ist jetzt ganz safe, ist wahrscheinlich das Beste, was Toronto jetzt passieren kann.
Okay.
Sehe ich grundsätzlich, also den Gedankengang von Marco kann ich verstehen, sehe ich absolut genauso. Mhm. Du hast halt keinen Druck in Toronto, trotzdem hast du Druck in Toronto, also ist ganz komisch. Ja, der Hockeymarkt in Toronto ist halt brutal. Ja, ich habe jetzt in unserem Podcast, da haben wir auch eine Playoff-Preview gemacht, da habe ich tatsächlich gesagt, Tampa Bay gewinnt das Ganze in 7 Spielen. Also es wird eine Serie, die lange dauern wird. Ich sehe aber dann im Endeffekt Tampa Bay zu routiniert, zu abgezockt. Und mit Vasilevskiy haben die hinten eine absolute Granate. Ich müsste die Werte raussuchen, aber ich glaube, der hat nie unter 91% Fangquote. Ich müsste die Werte raussuchen, aber Fakt ist, er ist seit Jahren eine Bank. Wenn du zweimal den Cup hintereinander gewinnst, klar, man könnte auch sagen, die sind satt. Aber dann würde ich jetzt einfach mal Markus Sichtweise genau andersrum ansetzen. Wenn sie jetzt gegen eine andere Truppe spielen würden, dann würden sie vielleicht sagen, ein zweimaliger Cupsieger, also so geht keine Mannschaft in so eine Serie, aber so unterbewusst, das machen wir schon. Aber da genau die jetzt gegen Toronto spielen und die genau wissen, was in Toronto passiert und die wissen Matthews mit seinen 60 Toren, die wissen, wie stark der Kader ist, wir wissen, wie in Toronto der Markt funktioniert, die werden dadurch auch nochmal speziell motiviert sein. Und das ist halt dieses... Für beide ist es genau der richtige Gegner und genau deswegen freuen wir uns, glaube ich, alle so auf diese Serie.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Dann zum Abschluss frage ich natürlich noch, wer den ganz großen Wurf landen wird. Ich weiß, Ralf ist ein Pessimist, aber ich kann mir seine Antwort schon irgendwie vorstellen. Deswegen fangen wir auch bei dir mal an Ralf.
Ja, lustigerweise ist mein Tipp auch eine Wiederholung von 1996. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass Florida in die Finals kommt. Colorado hat einen schwierigen Weg. Die erste Runde jetzt noch nicht, aber Minnesota, St. Louis wird hart. Und dann gehe ich von den Flames aus, die brutal zu spielen sind, gerade in den Playoffs. Das wird ganz, ganz, ganz schwierig. Aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Und deswegen sage ich Florida gegen Colorado. Und wer dann da gewinnt, das kann ich nicht wissen. Das weiß ich nicht. Kann ich auch nichts zu sagen.
Marco, dein Hot Take.
Ja, ich schließe mich tatsächlich an. Wir haben dieselbe Finalpaarung. Ich sehe auch, also ich sage, die beiden Erstgesetzten gehen diesmal ins Finale, auch wenn das nicht oft vorkommt. Colorado gegen Florida und Colorado holt sich den Cup.
Ja, dann gehe ich auch mit derselben Paarung, allerdings mit einem anderen Ende. Und ich sage Florida in 6.
So, einfach da mal wir alle drei das gleiche Finale voraussagen, würde ich jetzt fast wetten, dass es nicht passiert.
Ja, es kommt was ganz an. St. Louis gegen die Rangers oder so.
Genau. Fs erste Runde, Florida erste Runde, alle raus und dann
sitzen genau. Wir da schon. Ja, wunderbar. Super, klasse. Ralf, Marco, es hat uns super viel Spaß gemacht mit euch. Und nochmal an die Hörer da draußen, hört euch mal den Podcast an von Ralf und Marco. Die haben ja einen NHL-Preview-Podcast aufgenommen, auch wenn es schon die ersten Partien durch sind. Wahnsinnig viele Informationen, wahnsinnig viele Zahlen und Insight-Wissen zu all den Teams, die in den Playoffs spielen, kann man nur empfehlen. Und ich würde sagen, Ralf, Marco, wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder auf ein Wiederhören, wenn wir nach der Saison den Stanley Cup der Minnesota Wild feiern.
Oh je. Der Ralf wird es nicht feiern. Aber ja, wir hoffen auch ein Wiedersehen. Ihr müsst uns mal wieder besuchen kommen. Nicht nur wir euch. Definitiv. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals gesagt. Aber müssen wir das mal machen. Und ich weiß ja, der Olli Eisenbart hört euch ja auch immer. Den müssen wir auch mit einladen. Olli, schöne Grüße an dich. Und ich habe jetzt sogar gewunken. Dabei ist das ein Podcast. Auch stark. Ne?
Starker Move.
Und nein, die Einladungen, die stehen auf jeden Fall. Wir müssen uns nur den Rahmen auf jeden Fall noch überlegen, wie wir es am besten umsetzen.
Kriegen. Ja, entweder wir feiern uns dafür, dass wir unsere Prognosen so hervorragend abgegeben haben, oder wir feiern, dass überhaupt nichts eingetreten ist von dem, was wir gesagt haben. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Grund zu feiern.
Fakt ist, es wird gefeiert. Ja, so oder so. Irgendwann im Juni oder im Juli. Mal schauen. Super. Ralf, Marco, nochmal tausend Dank für eure Zeit und viel Erfolg in den Playoffs.
Vielen Dank und danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, ciao.
Dir auch viel Erfolg mit deinen Florida Panthers und danke für die Einladung.
Dankeschön. Auf Wiese gehen.
Tschüss.